Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Unschärfe ist das Thema dieser Echtzeitausgabe. Heißt ja, keine klaren Grenzen, fließende Übergänge. Da tun wir uns schwer mit. Im einfachsten Fall kauft man eine Brille. Aber wie ist das eigentlich zum Beispiel in der Liebe, wenn die Grenzen verschwimmen, zum Beispiel die der Monogamie? Wir haben in den letzten Jahren immer wieder über das Modell der Polyamorie gesprochen, auch hier in der Echtzeit, als journalistisches Modethema irgendwie schon wieder out. Aber ich habe mir sagen lassen von einer Psychologin, sie glauben gar nicht, wie oft das gelebt wird, auch in vermeintlich spießigen Partnerschaften. Deshalb fragen wir an dieser Stelle nochmal nach und dazu ist im Studio die Psychologin Carina Linz, die sich intensiv mit Polyamorie beschäftigt. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Frau Linz, wie häufig werden solche Beziehungen mit mehr als zwei Personen gelebt? Was ist da so Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist eine Sache und was die Forschung sagt, ist eine andere Sache. Wenn man die Forschung anguckt und wirklich nach polyamoröse Beziehungen nachschaut, dann heißt es ungefähr ein in 5 Menschen.
20%.
Ja.
Ist nicht so wenig.
Es
und
ist
Sie
nicht
würden
so
sogar
wenig.
Sagen, Ihre Wahrnehmung ist eine andere.
Ja, ich würde sogar ein bisschen höher tippen. Aber es kommt immer, bei Forschung ist es immer ein bisschen kritisch, wie man überhaupt fragt. Ist es anonym oder nicht anonym und so weiter und so fort. Und auch, wie nennt man sich überhaupt? Nennt man sich polyamorös oder sagt man, wir sind in einer offenen Beziehung? Oder sagt man, wir haben da eine Regelung? Wir haben da eine Regelung, glaube ich, ist sehr häufig.
Und wie kommt es dazu? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer eine ganz bewusste Entscheidung.
Nein, für Heterosexuelle ist es meistens nicht eine bewusste Entscheidung. Also da gibt es eher so eine Tradition von, das ist so ein Default-Setting, also eine Art Voreinstellung, wie wenn man einen Computer kauft. Das Programm gibt es irgendwie schon und man denkt darüber nicht nach. Und da glaube ich, fallen viele Leute einfach in diese Monogamie rein und leben die dann einfach, bis es vielleicht schief geht, was es ja in fast der Hälfte von den Beziehungen tut.
Und schiefgehen heißt, einer verliebt sich in eine dritte Person.
Zum Beispiel, oder es scheitert irgendwie, ne? Jedes zweite Paar geht ja auseinander und da ist vielleicht etwas am Modell, das wir vielleicht uns mal anschauen könnten.
Es gibt ja, wenn wir über Polyamorie oder offene Beziehungen sprechen, immer dieses auf der einen Seite, ach, das wäre so toll, wenn das ginge. So. Und auf der anderen Seite, manchmal sogar von derselben Person, aber du kannst halt nicht alles haben im Leben. Wie sehen Sie das?
Dieses, ja, du kannst nicht alles haben, finde ich ein bisschen altmodisch. Ich bin ja in Belgien groß geworden und das erinnert mich irgendwie so an so katholische Sitten von, man darf es sich nicht zu gut gehen lassen. Da würde ich sagen, naja, wenn man eine offene Beziehung hat, dann verzichtet man schon mal auf Monogamie. Man kann dann vielleicht in der Tat nicht alles haben.
Interessant. Worauf verzichtet man dann, wenn man auf Monogamie verzichtet?
Dann verzichtet man auf du und ich zusammen fürs Leben und bis der Tod uns scheidet. Aber in der Tat, worauf verzichtet man? Weil Monogamie kann ja auch bedeuten, wir haben eine emotionale Monogamie. Ich teile mein Leben mit dir, dafür habe ich aber trotzdem Sex mit anderen.
Und es geht ja immer um Sex eigentlich, ne?
Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, die finden es schrecklich, wenn jemand im Restaurant essen geht, weil man zu Hause ja eigentlich ein Sternkoch ist und du bist mit deinem Freund in unser Restaurant gegangen. Wie konntest du bloß? Also es gibt so viele Variationen von Betrug, dass ich es gar nicht nur auf sexuelle festlegen möchte. Jede Beziehung hat eine andere Geschichte und darum ist es auch dieses, Leute wollen Modelle haben und wie macht man es am besten und so. Es ist immer so individuell.
Okay, natürlich hätte ich Sie jetzt gerne danach gefragt, wie man es am besten macht.
Das können Sie
macht.
Gerne trotzdem machen. Dafür bin ich doch da.
Genau. Wie macht man es am besten?
Ja, okay. Also hier kommt das Modell. Nein, es gibt, also wie gesagt, es gibt nicht die eine Manier, es zu tun, aber es gibt natürlich schon so ein paar Tipps. Und ich finde, also gerade bei Heterosexuellen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, die haben es einfach schwierig, über Sex zu sprechen. Viele Homosexuellen haben es da leichter, weil die sowieso schon Coming Out haben gegenüber der Familie. Da geht es sowieso schon über Sex und alles danach ist einfach leichter. Und dann, was heißt dann gute Kommunikation? Weil das ist ja der Hauptregel bei sowas. Und gute Kommunikation hier, würde ich sagen, ist ehrliche Kommunikation. Auch darüber sprechen, wovor habe ich eigentlich Angst. Das kann schwierig sein. Also ich finde, es ist nicht etwas, was man einfach so mal machen muss, weil es ein Modephänomen ist oder was weiß ich.
Es gibt ja so ein paar Dinge, die der Polyamorie im Wege zu stehen scheinen. Da wäre zum Beispiel die Eifersucht.
Ja, aber die gibt es ja ohnehin auch in der Monogamie. Wenn man eine offene Beziehung hat, kann es natürlich auch zu Eifersucht kommen, aber da kann man dann auch Regeln haben und gucken, okay, wie machen wir das dann? Wenn man selber eher eine offene Beziehung leben will und der andere tut es einem zuliebe und ist deswegen die ganze Zeit eifersüchtig, das ist nur ein Desastermodell.
Aber was ist denn jetzt eigentlich eine offene Beziehung? Also ich frage mal, was unterscheidet denn eine offene Beziehung von einer Beziehung mit Affären?
Ja.
Auch mit nicht geheim geführten Affären, sondern mit offen geführten Affären.
So, das
ist das für Sie eine offene Beziehung?
Ja, wie nennt man was? Also ich finde, es gibt viele Manieren, es zu machen. Und was ich immer wieder höre, ist, wie gesagt, diese, wir haben da eine Regelung.
Was machen denn diese Liebschaften, diese offen gelebten Liebschaften mit dem Kernpaar? Also ist das...
Ja. Also eine Sache würde ich sagen, was ich immer wieder höre, das ist Time Management. Das muss man können. Also wenn man seinen primären Partner, sagt man dann oft, von dieser Zweierbeziehung, da höre ich immer wieder, wie schwierig es sein kann, genug Zeit zu haben. Also da muss man schon pfiffig sein. Mhm. Das andere ist, was auch viele Leute machen, ist, dann schließen sie die Beziehung wieder. Sagen, jetzt brauchen wir wieder mal eine Zweierbeziehung, wenn es schwierig wird zum Beispiel. Da kann man ja auch wieder sagen, jetzt gehen wir mal zurück in der Zweisamkeit.
Okay. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, heißt Polyamorie nicht unbedingt, dass alle gleichberechtigt sind.
Nicht bei allen. Also, es kommt auf die Leute an. Bei manchen ist es so, dass alle gleichberechtigt sind und dann reden Leute eher über Polyamorie. Aber bei offenen Beziehungen sprechen Leute dann öfter über, ich habe einen primären Partner und dann habe ich meine Liebhaber, Liebhaberinnen oder wie auch immer, ja.
Und würden Sie sagen, das ist ein Modell, was sozusagen temporär funktioniert? Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, okay, vielleicht muss man dann auch mal wieder auf die Zweisamkeit zurückgehen. Ist das etwas, was bis ins hohe Alter trägt?
Ja, für manche ist es so, für manche ist es anders. Ich weiß, das ist ein bisschen frustrierend, ich habe da keine klare Antwort für Sie. Aber es ist einfach so, dass manche Leute, ja, die leben das ihr Leben lang so. Dass sie sagen, es sind wir beide und wir zum Beispiel sind auch verheiratet, aber wir schlafen trotzdem mit anderen Leuten. Aber es sind nur du und ich hier in dieser Beziehung zum Beispiel.
Ist denn Ihre Erfahrung, dass die Leute da sozusagen in dieser Primärbeziehung keinen Sex mehr haben?
Doch. Also das würde ich sagen, als ein Ratschlag würde ich immer sagen, weil da rate ich dann von ab bei meinen Paare. Dann sage ich, wenn die sagen, wir haben einen schlechten Sex oder keinen Sex mehr miteinander, also möchten wir eine offene Beziehung, da denke ich immer, Nee, das finde ich, das wie sagen, dann kriegen wir ein Kind. Das finde ich keine gute Idee. Ich finde ganz wichtig ist, dass man eine gute Bindung hat. Und dann hat man auch, also Autonomie und Bindung, das sind so die Kernthemen von Liebesbeziehungen. Und wenn die Bindung gut ist, dann kann man ja spielen gehen, solange man weiß, man kann zu Hause immer wieder ankommen.
Ja, das ist ja interessant, dass Sie das sagen, das Spielen gehen, dabei kommt das Spielen gehen doch meistens, wenn die Bindung gerade nicht so gut ist, oder? Ist das auch eine Fehlanalyse?
Ich will das keine Fehlanalyse nennen, aber kommt darauf an, weil wenn es in der Bindung nicht gut geht, dann hat man vielleicht keine Lust, spielen zu gehen. Aber gerade weil man merkt, da ist ein Partner, der unsicher ist.
Okay, das heißt, offene Beziehung ist vielleicht besser geeignet für Beziehungen, denen es eigentlich ganz gut geht.
Ja, oder auch einfach für Menschen, die das gerne leben möchten. Und man verändert sich ständig. Ich bin jetzt 45, ich bin nicht mehr die 20-Jährige, die ich auch mal war. Und so wie wir älter werden und unsere Beziehungen älter werden und wir verändern uns und die Haarfarbe wird anders und so weiter und so weiter, so ist es auch mit Sexualität.
Aber dieses Verändern würde doch dann eigentlich auch dafür in der Konsequenz sprechen, dass man einfach den Partner wechselt.
Ja, und das ist ja, was viel häufiger passiert. Die serielle Monogamie, das ist, was die meisten Menschen leben. Ich bin monogam in alle meine Beziehungen, wie Esther Perel so schön sagt.
Und warum ist das so? Warum glauben Sie, hat sich dieses Modell durchgesetzt? Bislang?
Weil, ja, also in unserer Gesellschaft, das hat eine ganz lange Geschichte. Ne? Also die Frauen wurden ja immer kontrolliert. Das ist ja ziemlich neu, dass wir nicht mehr kontrolliert werden. Und gerade unsere Sexualität, das ist alles so neu noch. Das ist erst seit den 60ern, 70ern, wo es die Pille gab und so. Und plötzlich wurden Frauen freier und selbstbestimmter. Aber eigentlich gab es immer der Zweierbeziehung, weil religiöse, politische, ganz viele verschiedene Gründe gesagt haben, so das hier ist das Richtige und alles andere ist falsch. Es gibt so viele Bücher, die das gegen sagen.
Was ist denn mit den Liebhabern?
Also, ja. Ja, was ist mit den Liebhabern?
Ja, also wenn man so eine offene Beziehung pflegt, man hat diese Primärbeziehung und dann hat man noch die Liebhaber, die sind ja eigentlich immer auf Platz zwei, ne?
Bei manchen ist das so, ja. Bei anderen ist es wiederum nicht so. Wenn sie sagen, wir sind Poly zum Beispiel und die teilen alle die Nummer eins. Aber wenn man sagt, ich habe einen Primärpartner und dann sind meine Liebhaber auf Platz Nummer zwei, ja, klare Grenzen, klare Kommunikation, Transparenz. Vielleicht ist diese Person auch die Nummer zwei beim Liebhaber in deren Haushalt und passt das gerade so. Und übrigens, was ich sehr interessant finde, ist, bei mir kommen dann oft immer noch Paare. Da frage ich aber, und wo sind die anderen? Ach so. Also sogar bei vielen Leuten drinnen, obwohl die offene Beziehungen leben und die mich kontaktieren und sagen, wir wissen, dass sie darüber sprechen können und da mit uns arbeiten können, kommen die trotzdem als Paar. Und es liegt ja auch im Wort, weil ich Paartherapeutin bin.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, also deshalb meine Frage. Im Prinzip geht es ja immer oder häufig dann doch um das Paar, was sich Freiheiten gegenseitig zugesteht.
Ja.
Und die Nummer 3, 4, 5, 6 hat meistens nicht die Rolle, die der Primärpartner hat.
Für manche. Das kann man so nicht generalisieren. Und das Argument, das viele Polyamorösen immer wieder bringen, ist ja, dass man auch mehrere Kinder lieben kann. Also das Herz wächst. Das ist nicht wie ein Stück Kuchen. Da ist weniger Kuchen für mich da. Aber das ist wieder so, das ist abhängig von wie man tickt. Manche Leute sind einfach mehr monogam veranlagt, glaube ich. Und andere Leute sind einfach mehr offen und sagen, klar, mein Herz platzt jetzt nicht sofort, nur weil ich zwei oder drei Menschen liebe. Und viele verstehen das, wenn man dieses Bild von Kindern lieben dabei holt. Man liebt ja auch seine Familie, also man hat vielleicht auch Lieblingsfreunde. Warum muss man nur einen besten Freund haben? Hoffentlich haben die meisten von uns 2, 3, 4.
Hört sich super an.
Ja, ne? In der Theorie ist es auch. Das Praktische ist, es gibt sehr viele Herausforderungen und davon kriege ich ja viel mit. Ich bin Psychologin, das heißt, meine Hauptbeschäftigung sind Probleme.
Ja, und was sind die Probleme?
Das ist in der Tat auch Eifersucht, aber auch Time Management. Und also was ich auch finde, ist dieses, wenn man zusammenlebt, dann wird der Partner, mit dem man zusammenlebt, manchmal so der Roomie, so der beste Freund, den man nur mal kurz sieht, wenn man zu Hause ist, um Wäsche zu waschen und so. Und da finde ich es ganz wichtig auch, dass man dafür sorgt, dass man alle Beziehungen gut pflegt und dass der eine sich nicht irgendwie so als selbstverständlich einfach da ist. Damit sollte man aufpassen. Auch in der Monogamie übrigens. Das tötet die Liebe, wenn man einfach denkt, ach ja, sie ist ja eh da. Sie ist doch immer da.
Ja, wenn die Grenzen der Monogamie sich auflösen, ein Gespräch über offene Beziehungen, über Polyamorie mit der Psychologin Carina Linz hier im Echtzeitstudio. Ihr Buch Sprechen über Sex erscheint am 10. März im Karl-Auer-Verlag. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne geschehen.